Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Andreas Weck. Viel Spaß!
Die 8 Jahre, die ich das Arbeitsweltressort bei dem T3N Magazin verantwortet habe, waren natürlich auch 8 Jahre, die mich jetzt so auf meiner eigenen Journey gut vorbereitet haben, ne? Weil ich in der Zeit natürlich viel über New Work geschrieben habe, auch viel dann natürlich mal selber drüber nachgedacht habe, was brauche ich eigentlich für mich, um gut zu arbeiten. Ich habe natürlich auch immer so den Arbeitsmarkt im grundsätzlichen Blick gehabt. Ich habe auch immer auch viel über Karriere-Neustarts auch geschrieben. Ne? Mhm. Menschen, die was hinter sich gelassen haben und was völlig Neues angefangen haben. Diese Schule, so wie wir sie noch irgendwie hatten, wir setzen uns vorne hin und zeichnen dann die Tafel, der Lehrer gibt vor und so weiter. Ich glaube, das ist ein ausrangiertes Modell. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also auch dieses Fachwissen in die Köpfe reinprügeln, das funktioniert nicht mehr. Ich finde, es ist wichtiger, wirklich eben zu lernen, wie kann man sich immer wieder neu challengen, neue Sachen zu verstehen. Das ist eigentlich eher so ein Jahrhundertskill, würde ich sagen.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und freue mich riesig, dass heute in der neuen Folge Andreas Weck wieder da ist. Andreas ist einer der wichtigsten Journalisten unseres schönen Landes, wenn es um die Themen Arbeitswelt, Karriere und Management geht. Er war schon mal hier im Podcast, das ist allerdings schon einige Jahre her. Daher wurde es dringend Zeit für ein Update. Denn nicht nur die Arbeitswelt hat sich seitdem rasant entwickelt, sondern auch die Story von Andreas. Er war zur Zeit der letzten Aufnahme noch angestellt beim T3N-Magazin für das ganze Thema Arbeitswelt und hat mittlerweile einen Schritt gewagt, und zwar in die Selbstständigkeit. Und wir sprechen darüber, wie er diese Entscheidung getroffen hat, ob ihm das leicht gefallen ist, wie seine Arbeit heute aussieht und wie er natürlich auch auf die Entwicklung von der Arbeitswelt so blickt, was aus seiner Sicht mit New Work passiert ist, welche Rolle KI in der Zukunft der Arbeit spielen wird, wird es uns entlasten oder belasten, weil alles viel schneller wird. Darüber sprechen wir heute. Ein guter Rundumschlag, allemal auch amüsant. Wir haben mehrfach herzlich gelacht bei der Aufnahme. Wir sind ja auch beide aus Mecklenburg-Vorpommern, also haben so einige Parallelen, die uns dabei auch verbinden. Wenn ihr mögt, dann abonniert diesen Podcast. Ich bin unterwegs im ganzen Land und natürlich auch remote und spreche mit den Menschen, die die Arbeitswelt gut kennen und auch bewegen und die auch wissen, was für Trends sich jetzt entwickeln werden. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr einfach tun, indem ihr diesen Podcast abonniert in eurer Podcast-App. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Andreas endlich wieder da ist. Schönen guten Morgen, schöne Grüße aus Rostock City.
Rostock City, die Grüße nehme ich gerne an, meine alte Heimat. Ja, danke für die Einladung mal wieder. Es ist ja schon ein bisschen länger her, aber ja, Hat sich auch viel verändert seitdem.
Es gibt viel zu besprechen. März 22 haben wir zuletzt zumindest im Podcast gesprochen. Da ging es auch nochmal so um deine Story Rügen,
ja.
Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja. Gibt es ja so ein paar Dinge, die uns auch verbinden.
Absolut.
Und seitdem hat sich ja auch viel getan, nicht nur in deiner Arbeitswelt, sondern auch in der großen Arbeitswelt. Und da freue ich mich, dass wir heute mal drüber schnacken können.
Ja, machen wir mal eine kleine Replik, wa?
Du hast ja letztes Mal schon meiner Tochter erklärt, was du so machst, deswegen vielleicht erklärst du es mal in deinen Worten, wer du so bist und was du machst.
Ja, also Andreas Weck bin ich und ich bin hauptsächlich Journalist, inzwischen freier Journalist. Damals war ich noch angestellt beim T3N-Magazin, als wir das erste Mal gesprochen haben. Und ich bin parallel aber auch Kommunikationsberater inzwischen. Ich unterstütze auch Executives dabei, wie sie LinkedIn in ihre Öffentlichkeitsarbeit einbinden können, um dadurch eben in die Medien zu kommen. Da verbinden sich natürlich so ein paar Expertisen bei mir. Einerseits bin ich selber schon Power-User auf LinkedIn seit ewig Zeiten. Hab 2019 auch dieses berühmt-berüchtigte LinkedIn-Top-Voice-Siegel bekommen, was damals auch sehr exklusiv war, muss man sagen. Ich war da mit 24 anderen in dieser Meinungsführerliste in Deutschland, was ja schon damals zumindest ganz, ganz, ganz toller Ritterschlag war. Genau, so das glaube ich reißt.
Du bist
mich.
Auch Ghostwriter, steht in deinem LinkedIn-Profil.
Genau, genau. Das ist dann auch nochmal so ein kleiner Service, den ich dann meinen Kunden anbiete, wenn sie denn schon LinkedIn verstehen wollen. Das geht natürlich nicht, ohne auch dann Content zu produzieren. Und das können sie mal besser, mal schlechter, mal haben sie aber auch einfach keine Zeit dafür. Und dann übernehme ich auch.
Kauf 2 Posts, bekomm 3.
Läuft bei mir so nicht. Kann ich gleich vorab sagen.
Schade. Ja. Ja, genau. Das letzte Mal warst du noch beim T3N-Magazin. Mhm. Und ich glaube, das T3N-Magazin kennen viele. Das gibt's ja auch schon echt lange, ne? Seit wann eigentlich?
Ich meine, das wurde 2005 gegründet. Ich war lange dabei. Also ich war bestimmt, also ich selber war 15 Jahre dabei. Und es gab's vor mir aber auch schon. Ich bin aufgesprungen so ein bisschen in dieser Zeit, als es sich vom Startup zum Scale-up entwickelt hat. Und hab dann, nein, nicht 15 Jahre, ist Quatsch, 12,5 Jahre.
Ja, genau, sowas.
12,5 Jahre durfte ich dann genau die Themen mitgestalten und natürlich auch ein bisschen die Marke. Und ja, war eine spannende Zeit, viel gelernt, viel flache Hierarchien gehabt in der Zeit, also zumindest in den ersten 10 Jahren. Später hat sich das, wurde das Magazin ja verkauft und dann war natürlich auch so ein bisschen, die Kultur hat sich auch ein bisschen verändert und ist aber auch okay. Ja. Ein Unternehmen verändert sich zwangsläufig durch eine Übernahme und genau.
Und davor warst du ja noch im Silicon Valley, ne? Das haben wir ja im letzten Podcast auch schon besprochen, aber für die, die heute zum ersten Mal reinschalten, was hast du da noch für Erinnerungen?
Ah gut, das ist schon lange her, aber es ist tatsächlich war das auch eine Zeit, die ich eigentlich gar nicht aussparen sollte. Ich weiß gar nicht, warum ich das heute gar nicht mehr so erzähle. Wahrscheinlich, weil es wirklich schon so länger her ist. Ja, ich war im Valley damals auch für T3N und habe da Korrespondententätigkeit für die sozusagen umgesetzt und habe da natürlich einfach total viel gelernt über auch andere Kulturen. Ich war ja bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen, auch so wie du in Ostdeutschland und das war natürlich alles noch ein bisschen anderer Schnack als das, was wir dann nach dem Mauerfall hier erleben durften. Und selbst nach dem Mauerfall war es ja immer noch eine andere Kultur in den USA, insbesondere in Kalifornien, als hier. Also hat mich sehr geprägt, die Zeit. Hab sehr viel lernen können über mich selbst, über die Tech-Szene, aber auch über die Zukunft der Arbeit, weil sich da schon sehr, sehr, sehr viel abgezeichnet hat.
Hast du zu der Zeit jemanden getroffen oder über jemanden schreiben können, der uns heute irgendwie noch immer begegnet oder wo du sagst, den habe ich damals schon gesehen.
Ja, also die zwei wichtigsten Personen aus heutiger Perspektive, die ich damals getroffen habe, waren Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg. Und das war natürlich total aufregend, ne? So.
Es kommt jetzt die Nachfolge, ne? Also der zweite Teil vom Social Network Film raus, ne?
Naja, das sollten wir uns, weiß ich nicht, ob wir uns das angucken sollten alle. Also ich wollte noch sagen, also ich habe damals diese ganzen Leute kennengelernt zu einer Zeit, als noch eine totale Tech-Euphorie auch war und das alles sehr spannend war und wir diese ganzen negativen Seiten der Big-Tech-Unternehmen, die wir heute so haben, damals noch nicht so gesehen haben. Ne? Damals war ich euphorisch, Mark Zuckerberg zu sehen. Heute würde ich eher sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn irgendwie nochmal sehen müsste. Also nicht, dass ihn das interessieren würde. Aber
interessant, wie du so schon sagst, so diese Tech-Euphorie. Also die damals noch Tech-Startups versprachen ja vieles, um die Welt zu verbessern. Das hat ja Google auch in der Mission drin. Also wir ordnen die Informationen der Welt. Ja. Also alles, um irgendwie die Welt zu verbessern. Auch die neuen Arbeitswelten. Also schon die frühen Google-Büros, das hat ja alles auch zu Klischees geführt, die wir dann später im Kontext New Work erlebt haben mit Bällebädern und Co. Also auch, also was Arbeitswelt auch angeht. Und mittlerweile sehen wir dann schon fast eine Ernüchterung oder auch so eine kritische Haltung, weil es natürlich auch keine Startups mehr sind, sondern große weltweite Konzerne in vielen Fällen, die einfach auch Politik machen.
Ne? Ja, Politik machen, die aber natürlich auch untereinander sehr stark um Märkte kämpfen natürlich. Ne? Man sieht schon so ein bisschen, also wenn man sich jetzt die Big Tech Companies anguckt, würde ich schon nochmal unterteilen in eher konservative, konservativ denkende Founder und doch noch sehr liberale Führungskräfte. Ich würde zum Beispiel Alphabet schon noch eher als einen relativ liberalen Konzern betrachten. Auch was, also man erkennt das zum Beispiel sehr stark daran, wie die DEY Angebote noch so sind oder ja, also grundsätzlich auch, wie sie sich auch jetzt gerade mit Trump auch zusammentun. Klar, so ein bisschen Opportunismus ist überall. Ne? Man sieht auch einen Sundar Pichai, also den Google-Founder, oder nicht Founder, das ist Quatsch, den Google-CEO, an der Seite Trumps sitzen. Aber sie biedern sich dann doch nicht so sehr an, wie das beispielsweise ein Mark Zuckerberg aktuell ja auch macht. Und ja, so ein paar sind sich schon noch treu, wobei sie, wie gesagt, auch ein bisschen opportunistisch wahrscheinlich sein müssen. Die Google Offices sind übrigens immer noch so schön, wie sie damals waren.
Aber die neuen Büros, also die haben sich ja auch entwickelt, sind ja nicht mehr ganz so verspielt. Also wenn du in Berlin zum Beispiel bist, das ist ja eine ehemalige Klinik, durfte dort auch einen Podcast aufnehmen vor einer Weile. Das ist, da legt man schon nicht mehr unbedingt so viel Wert drauf, dass du jetzt dieses Bällebad-Büro hast, was vor 10 Jahren ein Muss war, also weltweit. Vielleicht entwickelt sich dann eben auch irgendwann eine Unternehmenskultur, was ja auch voll okay ist.
Ja, also klar, also es hat sich natürlich einerseits auch, glaube ich, ein bisschen abgenutzt. Also würdest du jetzt noch in so ein Bällebad reinspringen? Wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, und ein Foto braucht man dann auch nicht mehr posten irgendwann 2026.
Genau. Also es ist eher so ein been there, done that. Für mich ist aber natürlich nach wie vor trotzdem wichtig, nicht das Bällebad, ne, oder der obligatorische Obstkorb, sondern eben, wie verhalten sich Companies dann doch noch am Markt zurzeit gegenüber Fachkräften, gegenüber New Work Errungenschaften. Und da sehe ich schon einen Backlash überall, aber dann im Detail doch nochmal Unterschiede, definitiv.
Ja. Lass uns nochmal nachvollziehen, wie du zu deiner Selbstständigkeit gekommen bist, in der du ja jetzt arbeitest. Ja. Du hast ja heute Morgen auch schon fleißig den nächsten Artikel geschrieben, so wie sich das gehört. Wie kam es, dass du dann T3N verlassen hast? Das schien doch eigentlich der Ort zu sein, von dem du aus bestens wirksam sein kannst mit deinen Themen.
Ja, das war definitiv auch viele Jahre so. Deswegen bin ich auch 12,5 Jahre bei T3N geblieben. Ich glaube, und das habe ich ja eben auch schon einmal angedeutet, was sich verändert hat, war nachher die Übernahme. Unsere Gründer haben verkauft, aus guten Gründen tatsächlich auch. War für mich immer total nachvollziehbar und natürlich hofft man immer so ein bisschen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber es ist ja klar, neue Führungskräfte, neue Perspektiven, auch neue Herausforderungen, muss man natürlich auch sagen. Ne? Der Verlagsmarkt ist auch nicht mehr derselbe, nachdem Generative AI jetzt auch hinzugekommen ist. Und insgesamt hat sich das für mich dann einfach nicht mehr so richtig gelohnt. Ich habe mit meiner Partnerin, wir haben auch ein Kind bekommen. Das heißt, ich brauchte noch mehr Flexibilität, als ich es eh schon gewohnt war. Gleichzeitig hat sich aber die Company eher ein bisschen wegentwickelt von viel Flexibilität. Ne? Also insbesondere so, was Arbeitszeiten angeht, war das dann doch nochmal alles ein bisschen strukturierter. Entscheidungen wurden dann doch ein bisschen mehr top-down getroffen. Und ich konnte zum Glück immer trotz alledem ortsungebunden arbeiten. Also ich war auch
von Berlin aus.
Immer von Berlin aus. Daran hat sich jetzt wenig verändert. Das war auch gut. Aber insgesamt hat sich die Kultur doch ein bisschen verschoben und irgendwann war dann der Punkt für mich einfach dann auch gekommen, dass ich gesagt habe, hey Mensch, du bist jetzt 12,5 Jahre da und wahrscheinlich ist es auch einfach gut, jetzt mal einen Cut zu machen. und was Neues auszuprobieren. Und ich bin dann tatsächlich erstmal ohne Plan B gegangen. Also ich habe mir gedacht, der Jahreswechsel stand an, 2025 auf 2026. Und ich hatte schon immer lange hin und her überlegt, so wie lange mache ich noch. Wie gesagt, hatte dann auch dieses kleine Kind an meiner Seite.
Was ja wirklich auch viel verändert. Ja. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal Vater wurde, das war 2009. Ja. Also das weiß man ja alles auch vorher was das mit einem macht. Ja. Und das kann einen ja auch positiv überwältigen, dass man dann erstmal alles komplett neu auch priorisiert und sich fragt, also wie will ich ja eigentlich mein Leben leben?
Genau.
Also, welche Rolle spielt Arbeit und so weiter?
Ja, genau, voll. Also es hat bei mir hat das ein bisschen gedauert, bis das ankam. Ich habe eigentlich immer eher versucht, nach der Geburt alles irgendwie so weiterzuführen, wie es kannte, eben nur jetzt mit Kind. Und habe dann aber festgestellt, dass das nicht so funktioniert. Oh Wunder, oh Wunder. Die Nächte waren dann doch recht kurz, die Krankheitstage waren dann doch relativ viel, gerade auch insbesondere so bei der Eingewöhnung. Und
ja, da geht's los mit den Killerviren.
Genau, da spätestens da geht's dann los. Und dann habe ich halt festgestellt, dass ich halt immer mehr auch Probleme hatte, in den Strukturen bei T3N noch so zu bestehen. Dann habe ich eben, wie gesagt, lange versucht, es irgendwie wegzudrücken und es irgendwie trotzdem zu schaffen. Aber dann kam der Punkt zum Jahreswechsel hin, dass ich gesagt habe, ey, ich will eigentlich nächstes Jahr nicht wieder so landunter die ganze Zeit sein und auch irgendwie ein bisschen mehr wieder entscheiden können, auf was richte ich mein Fokus, auch wann arbeite ich, wie arbeite ich. Und dann bin ich einfach hingegangen zu meinen Vorgesetzten und habe gesagt, sorry Leute, aber ich bin raus. Und dann war erstmal so eine Zeit, also dann habe ich mir erstmal eine kleine Pause gegönnt. Erstmal gedacht, ich muss mal durch.
Wie hast du die gestaltet? Also bist du da wirklich mal raus aus den Themen oder bist du nach wie vor nah dran und jeden Tag auf LinkedIn? Wie war das?
Ich war schon immer doch nah dran. Also das ist ja schon auch eine Leidenschaft von mir, ne? Diese ganzen Themen Arbeit, Karriere, Management im Kontext von Digitalunternehmen. Damit habe ich mich jahrelang beschäftigt. Das ist auch meine Expertise. Und ich habe das natürlich immer alles weiter im Blick gehabt. Ich habe meinen Podcast gehört nach wie vor. Ich habe meinen RSS-Feed mit den News weitergelesen. Aber eben anders. Nicht so, dass ich immer mit einer Gehirnhälfte gedacht habe, ist das ein nächstes Thema, wie bringe ich es auf die Seite, wie pitche ich das und so weiter, sondern ich habe es mir einfach durchgelesen, habe es einfach nur konsumiert, ohne jetzt irgendwie sofort in einem Ergebnis zu denken. Und hat mir schon sehr viel gebracht, so um mal runterzukommen, definitiv. Aber ich habe natürlich auch viel in der Zeit nicht gearbeitet, also gar nichts gemacht, wirklich gar nichts, wirklich morgens aufgestanden.
Kannst du das eigentlich, kannst du dich langweilen?
Ja, ich kann mich sehr gut langweilen, ich habe damit kein Problem, also ich finde, das gehört auch ein bisschen, wenn man kreativ arbeitet, gehört Langeweile auch ein bisschen dazu, ne? Was ganz schlimm ist, ist, wenn du so Texte, also Journalismus ist schon viel Handwerk auch, ne? Schreiben ist viel Handwerk. Natürlich kannst du, wie du einen Tisch baust, so kannst du auch Texte bauen und kannst natürlich, wenn der eine Tisch fertig ist, den anderen Tisch bauen. Aber es ist eben doch so, wenn du kluge Artikel schreiben willst oder kluge Interviews führen willst, dann musst du auch ein bisschen nachdenken über deine Themen, musst auch mal ein paar Schleifen drehen in deiner Gedankenwelt. Und das ist mir nach der Pause wieder leichter gefallen, weil ich einmal den Kopf resettet habe sozusagen. Da war wieder Platz. Ne? Insofern habe ich aber es war aber auch nicht lange, ich war 2 Monate, habe ich mir eine Pause gegönnt und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, es geht weiter, ich habe Bock, ich bin wieder ausgeschlafen, ich habe wieder Platz im Schädel, lass uns was machen.
Es gibt ja auch wirklich so eine Psychologie der Pause, könnte man vielleicht sagen, der Frederik Pferd, der bei Google ja dieses Innovation-Thema aufgebaut hatte, der war ja bei mir auch im Podcast und der sagte auch mal, dass sie bei Google dann ganz bewusst eben auch diese Pausen einbauen, damit das Gehirn, alles, was du vorher in einem Kreativ-Co-Creation-Meeting besprochen und erarbeitet hast, erstmal sacken kann und sich dann auch neue Synapsen sozusagen bilden. Und dann kommen die Ideen oft, also die richtigen Knaller-Ideen, wenn du in die Pause gehst und wenn du mal nichts machst, wenn du dich vielleicht bewusst auch mit einem anderen Thema beschäftigst, was mit dieser Arbeit und diesem Thema nichts zu tun hat. Ich war zum Beispiel früher auch jemand, der irgendwie immer mit einem Smartphone natürlich unterwegs war oder einen Podcast gehört hat. Und ich habe das jetzt zuletzt mir auch angewöhnt, wenn ich mit unserem Dackel zum Beispiel spazieren gehe, nichts hören. Mhm. Und das tut wirklich gut. Da kommst du auch echt mal auf andere Gedanken. Mhm. Und das war mir, früher war ich auch eher so im Dauerkonsumentenmodus, ja. Weil das ist natürlich, wenn man neugierig ist, gibt's immer was Spannendes, immer irgendwas zu verfolgen. Aber es ist gar nicht so hilfreich für Ideen.
Ja,
also daher kann eine Pause oder auch eine längere Pause auch super gut sein.
Ja, voll. Also ich hatte auch damals, ich sag jetzt mal so, ich spreche jetzt mal in der Folge der Sendung mal vom alten und vom neuen T3N, ne?
Ja.
Beim alten T3N hatte ich auch immer so diese Freiräume, das zu tun. Also das war immer so ein bisschen so, ein alter Chefredakteur von mir, Holger Schellkopf, meinte mal so, ich bin immer jemand, der so einen großen Sprung macht und dann einen Schritt zurückgeht, sich kurz ausruht, um dann den nächsten großen Sprung zu machen. Also so in meinen Themen war das auch immer so. Ich war auch oft in der Zeit, stand ich mal auf einer Bühne, hab mal ein Panel gemacht oder sowas, ne, und war zum Beispiel dann an dem Tag mal ganz raus aus der Redaktion, hab dann einfach irgendwie was gemacht, was natürlich trotzdem auf die Marke T3N eingezahlt hat, aber eigentlich nichts mit handfester Artikelabgabe zu tun hatte. Und das war für mich immer so ein Setting, was mir sehr gut tat, so mal raus mit Menschen reden, ohne dass da eine Idee bei rauskommen muss, gleichzeitig dann aber auch mal wieder sich von Menschen so ein bisschen fernhalten und mal wieder zu Hause in die Tasten hauen. Das hatte man so eine gute, war immer so ein gutes Verhältnis von produktiver Arbeit und kreativer Pause. Und bei dem neuen T3N.
Produktive Pause eigentlich.
Ja, genau, produktive Pause. Also würde ich so für mich beschreiben. Ja. Ne? Genau, und beim alten T3N war das dann eben ein bisschen anders. Ich habe diese Ausflüge nicht mehr so gemacht. Es war eigentlich eher so, man kommt morgens an und man arbeitet seine Arbeitszeit ab. Man hatte natürlich dann auch nochmal entsprechend andere Deadlines, die wir früher auch nicht so hatten. Da haben wir gesagt, ey, schreib den Artikel, wenn er gut ist, sagst du Bescheid, dann geht er raus. Also es war auch so ein bisschen mehr so, du hast selber entschieden, ne?
Ja.
Und beim neuen T3N war das dann eher so, dass ich die Deadline mach. So, das konnte ich auch immer gut. Also so zu arbeiten war jetzt auch nicht so, dass es nicht funktioniert hat, aber es kam diese Variable Baby eben doch hinzu, ne? Und dann habe ich halt gemerkt, klar. Dass mir auch dieser Deadline-Druck nicht gut getan hat in der Zeit und ich dann, wie gesagt, Ende vom Lied war. Ich musste dann einmal raus, einmal resetten. Und jetzt bin ich in der Selbstständigkeit und bin natürlich mein eigener Herr über alles. Ne? Also ich entscheide, wann ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite. Ich arbeite auch mal 2 Tage gar nicht, weil ich dann sage...
Wie bist du es angegangen, Andreas, als du zu Beginn noch offen warst und gesagt hast, ich lasse es mal auf mich zukommen, ich schaue mal, was geht. Wie hast du dann navigiert? Wie hast du deinen Kurs gefunden, was du machen willst?
Also mir war einfach eigentlich immer klar, ich will weiter Journalismus machen. Das war für mich stand nie zur Debatte. Mir war nur nicht ganz klar, gehe ich in die nächste Festanstellung oder mache ich es selbstständig? Das war dann ein Denkprozess. Ich habe natürlich auch meinen Abschied von T3N kommuniziert auf LinkedIn, was auch relativ viral gegangen ist.
Sowas geht immer ab,
ja,
ne?
Ja, sowas geht ab. Also so Beendigungen von Arbeitsverhältnissen und Neustarts, sage ich mal so, das sind immer Dinge, die gut funktionieren.
Also Beendigungsposts sind dann immer Danksagungsposts.
Habe ich auch gemacht,
ne?
Natürlich. Also
ja, klar.
Das war ja auch eine prägende Zeit und da konnte ich auch vielen Menschen in vielerlei Hinsicht auch danken. Das habe ich auch gemacht. Interessant war halt, dass sich danach sehr viele neue Möglichkeiten ergeben haben. Sehr viele Anfragen auch von großen Medienmarken, wo man jetzt hätte sagen können, das wäre karrieretechnisch ein Riesenschritt gewesen, da jetzt hinzugehen.
Mhm.
Also zum Beispiel habe ich mich auch mit Handelsblatt-Journalisten dann unterhalten oder auch mit Politico-Journalisten, die auch gefragt haben, Mensch, wäre das hier nicht was für dich? Wir hätten hier was. Und dann habe ich überlegt, Mensch, machst du das hier jetzt? Das ist eigentlich eine Riesenchance. Aber dann kam auch wieder so der Gedanke, ja gut, aber was verändert sich dann wirklich für mich, außer dass sich das Label verändert? Ne? Ich wäre ja dann auch wieder in festen Strukturen gelandet, natürlich auch wieder in Strukturen, wo Abgabedruck herrscht. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn ich mal ganz, ganz ehrlich in mich reinhorche, dann ist es das eigentlich nicht. Also auch wenn die Chancen da waren und ich mich vielleicht auch irgendwann mal ärgern werde darüber, dass ich sie nicht wahrgenommen habe, aber ich glaube, die ehrlichere Antwort war, nein, mach mal dein Ding jetzt alleine. Ne? Und ja, also.
Zumal du dir ja auch schon eine Marke aufgebaut hattest, ja, die du jetzt auch weiter ausbaust. Ich glaube, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, ja. Also du startest ja nicht bei Null, sondern du bist ja auch schon jemand, der eine gewisse Followerschaft hat.
Ja, genau. Das war ja natürlich für mich
eine eigene Medienmarke, wenn man so will.
Ja, das wäre vielleicht noch ein bisschen zu hoch getragen, aber Medienmarke wäre ich vielleicht, wenn ich jetzt noch ein Newsletter hätte und einen Podcast hätte und dies und das hätte. Das habe ich ja tatsächlich nicht, ne? Ich habe einfach meinen LinkedIn-Account, den ich bespiele, und da berichte ich ein wenig über meine Entwicklung, über meine Karriere, und natürlich präsentiere ich so die Artikel, die ich jetzt für meine Auftraggeber eben schreibe, ne? Mhm. Genau. Ja, aber es war trotzdem so, dass ich natürlich Rückenwind hatte. Also da gebe ich dir schon recht, so, ne? Es war eine Reputation, war da, das Netzwerk war da. Ich habe dann auch in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe, einfach befreundete oder bekannte Journalistinnen und Journalisten angeschrieben und habe gefragt, hey, kann ich für euch Auftragsarbeiten erledigen? Ich habe gepitcht, so wie man das macht, bekomme aber auch inzwischen von Redaktion Angebote, also dass man mich anschreibt und sagt, hey, wir haben hier die 2-3 Themen, hättest du Lust, die für uns umzusetzen? Und das lief tatsächlich dann doch sehr easy von Tag 1 eigentlich an. Ein bisschen schwerer war dann aber auch dieses Eingeständnis, von Journalismus allein kann man nicht so gut leben. Also das muss man schon sagen, es ist kein besonders margenträchtiges Geschäft, wenn man irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Woche an einem Artikel arbeitet und dann mit 800 bis 1000 Euro rausgeht. Klingt viel vielleicht für manche Leute, aber Selbstständigkeit funktioniert ja dann auch noch ein bisschen anders. Ne? Ja. Höhere Abgaben, Krankenversicherung etc. pp. Das klingt 1000 Euro viel, aber ist es jetzt nicht, ehrlich gesagt, für eine Woche Arbeit. Insofern kam dann eben auch nochmal so dieser Gedanke auf, Mensch, ich kann ja aber auch beraten. Ich habe ja auch eine Expertise über die Jahre aufgebaut in verschiedenen Bereichen. Das kann man ja auch zu einem Standbein machen. Und da musste ich aber ein bisschen lernen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ging mir dann jetzt nicht sofort von der Hand. Da bin ich auch immer noch in einem Lernprozess. Wie gestalte ich Angebote? Wie setze ich Beratung auch preislich um? Das ist auch für mich immer noch so ein bisschen so eine Blackbox.
Und wen berätst du jetzt? Also Unternehmen, Einzelpersonen, beides?
Executives, genau. Also Einzelpersonen, die oft im Kontext von Unternehmen ihren LinkedIn-Account, also im Kontext der Unternehmenskommunikation, wollen die ihren LinkedIn-Account auch bespielen. Und da herrscht nur so mittelmäßig viel Expertise in vielen Unternehmen, muss man sagen. Weswegen sie sich eben dann auch...
Wenn überhaupt,
ja. Weswegen sie sich dann eben auch Berater, Ghostwriter dann auch reinholen. Genau, und was ich zum Beispiel auch dann ein bisschen lernen musste, du kannst auch nicht wie auf einer weißen Tafel dann mit den Kunden agieren, weil du eben doch auch die Unternehmenskommunikation im Blick haben musst. Ne? Also da ist viel Alignment dann mit der Kommunikationsabteilung auch und so weiter. Und das sind eben Sachen, um es jetzt nochmal abzurunden, die ich lernen musste, wo ich auch immer noch im Lernprozess stecke. Ich glaube, ich habe viel Wissen, was die Plattform angeht. Aber ich muss ein bisschen das Beratergeschäft noch lernen.
Ja.
Aber ist auch spannend.
Ja, und durch diesen bürokratischen Dschungel hast du dich gut durchgearbeitet?
Ich habe es versucht und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, diese ganze Recherche, dieses ganze Umsetzen, es ist zu teuer, weil es lange dauert, weil ich viel Zeit reinstecke in Informationen beschaffen und so weiter, dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, das rechnet sich hier nicht, also ich versenke hier zu viel Arbeitszeit, dann habe ich mir einen Coach geholt und der hat mit mir dann die Gründung gemacht.
Das ist gut.
Genau, also ich habe dann einmalig mir zum Beispiel jemanden geholt, der den Businessplan für mich oder für mich und mit mir erstellt hat, ne, weil es da auch viele Fallstricke gab und ich auch so ein bisschen reingehört habe natürlich in diese ganze Sache und festgestellt habe, dass das Amt auch nicht mehr so gerne Gründungszuschüsse beispielsweise vergibt. Mhm. Der Businessplan ist aber wichtig, um einen Gründungszuschuss zu bekommen. Und deswegen war es sehr, sehr, sehr wichtig für mich, dass dieser Businessplan steht. Also dass da keine, dass ich nicht in irgendwelche Fallen eintappe und dann im Endeffekt wird es abgelehnt. Ne? Genau, und ich glaube, das hätte ich auch alles alleine geschafft, Aber es hätte viel, viel, viel Zeit gebraucht, weswegen ich nachher mir lieber einen Coach genommen habe.
Das finde ich gut. Also warum soll man auch einfach so viel Zeit draufgehen lassen, sage ich mal, für Themen, in denen andere schon tief drinstecken.
Absolut.
Ich bin auch super happy, einen Steuerberater zu haben, genau. Zum Beispiel. Auch wenn ich nur ein Side-Business habe und da noch nicht voll in diesem Selbstständigkeitsthema drin bin. Aber ich habe auch einfach keinen Bock, mich mit diesem ganzen Steuerkram zu beschäftigen. Ich weiß, andere machen das und sparen vielleicht auch noch ein bisschen Geld, aber ich will es einfach nicht.
Ja, verstehe ich auch.
Also gut, wenn man jemand dazu holt.
Genau, also ich habe mir natürlich auch einen Steuerberater geholt, gerade auch, weil da natürlich auch so ein paar Sachen jetzt interessant waren. Ich hatte vorher beispielsweise schon eine Steuernummer, weil ich auch parallel zu T3N auch Einnahmen aus selbstständiger Arbeit hatte. Also
Vorträge und so wahrscheinlich.
Vorträge weniger, aber zum Beispiel Tantiemen. Deswegen hatte ich eine Steuernummer und habe auch gedacht, ich kann mit der beispielsweise weiter arbeiten. Und dann kam aber irgendwann die Erkenntnis, dann habe ich auch schon erste Rechnung geschrieben und so weiter, ne, und habe das alles über diese Steuernummer gemacht. Und dann habe ich aber festgestellt im Gespräch mit dem Steuerberater und auch mit dem Finanzamt, dass das gar nicht so klug ist, weil sich meine Leistung ja doch verändert hat. Da ist Beratung mit drinne und damit ist es eigentlich besser, dem Finanzamt konkret zu sagen, was mache ich, und das unter einer neuen Steuernummer zu firmieren. Und da habe ich
neues Projekt.
Genau, und da habe ich dann gemerkt, okay, wäre natürlich klug gewesen, ich hätte von Anfang an einen Steuerberater gehabt, der mich von Anfang an dadurch navigiert hätte, dann wäre mir dieser Fehler nicht passiert. Ist jetzt kein Beinbruch, aber jetzt muss...
Das kann man ja auch teilweise alles gar nicht wissen.
Nein, genau, kann man nicht wissen. Also man kann es wissen, wenn man die richtigen Fragen stellt. Ich habe sie offenbar nicht gestellt und deswegen konnte ich es dann auch nicht herausfinden. und ja gut, Ende vom Lied. Ich habe mir dann auch einen Steuerberater genommen, habe jetzt alles ganz solide aufgebaut, eine entsprechende Struktur da entwickelt. Ich habe mir dann ein entsprechendes Buchungsprogramm auch gekauft oder eine Lizenz gekauft, die ganze Nummer auch dann wirklich...
Habe ich auch, finde ich auch Gold wert.
Ja, genau, ne, weil auch Rechnungen müssen rechtssicher gestellt werden und so weiter. Das sind alles natürlich Dinge, die ich vorher nicht so wusste. Ich habe dann am Anfang auch die ersten Rechnungen einfach so eine kleine PDF-Rechnung erstellt nach eigenem Ermessen so und dann irgendwann festgestellt, ja, ist eigentlich auch nicht so sauber, es muss rechtssicher sein, es muss nachvollziehbar sein, es sollte auch per Klick transformierbar sein, auch für einen Steuerberater, weswegen ich mich dann eben dann auch dazu entschieden habe, diese Lizenz mitzuholen. Auch war auch alles ein Learning. Genau.
Ja. Jetzt haben wir uns beide ja schon viel mit der Arbeitswelt und der Entwicklung der Arbeitswelt
beschäftigt. Kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Ne?
Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich sag mir dann auch immer, wenn man schon so viel gelernt hat, ja, auch aus Gesprächen, die man mit Menschen geführt hat, dann ist man eigentlich auch in der Pflicht, seine eigene Arbeitswelt bestmöglich zu gestalten, oder?
Total. Also das ist auch wirklich so, dass ich sagen muss, die 8 Jahre, die ich das Arbeitsweltressort bei dem T3N-Magazin verantwortet habe, waren natürlich auch 8 Jahre, die mich jetzt so auf meiner eigenen Journey gut vorbereitet haben, ne? Weil ich in der Zeit natürlich viel über New Work geschrieben habe, auch viel dann natürlich mal selber drüber nachgedacht habe, was brauche ich eigentlich für mich, um gut zu arbeiten. Ich habe natürlich auch immer so den Arbeitsmarkt im grundsätzlichen Blick gehabt. Ich habe auch immer auch viel über Karriere-Neustarts auch geschrieben. Ne? Mhm. Menschen, die was hinter sich gelassen haben und was völlig Neues angefangen haben. Also
finde ich auch immer super, dieses Neuerfinden.
Ja, ne? Ist total wichtig und ich glaube auch in einer Zeit, in der wir tendenziell auch länger arbeiten werden, wird es auch so sein, dass es nicht mehr die eine Karriere gibt, sondern dass es dann so 2, 3 Veränderungen im Leben mindestens gibt. Und mir kam das da sehr zugute, dass ich aufgrund meiner Arbeit schon so kleine Role Models mal kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, Mensch, die haben es ja auch geschafft. Und die haben natürlich auch in dieser Transformation Höhen und Tiefen gehabt und die mussten sich auch irgendwie an der einen oder anderen Stelle mal durchkämpfen und sowas alles. Das gibt dir ja dann auch so ein bisschen das Gefühl von wegen, weißt du, wenn es andere geschafft haben, schaffe ich es auch. Ne? Also es gibt dir auch Selbstbewusstsein.
Es scheint zu gehen.
Ja, ne? Es scheint zu gehen und ich kann auch nur sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, auch vielleicht mal so an Hörerinnen und Hörer des Podcasts gerichtet, it's not that deep am Ende. Man muss sich trauen, Sachen zu verändern. Ich kann auch immer nur dazu raten, wenigstens ein bisschen auch ein paar Rücklagen zu haben, um auch mal so über eine gewisse Durststrecke zu kommen und dann einfach zu machen, einfach es machen. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen geht's gut. Und wenn es mal nicht gut geht, gibt es auch immer einen Weg zurück. Ne, das ist ja auch kein Problem zu sagen, okay, Selbstständigkeit hat nicht geklappt, dann suche ich mir halt wieder eine Festanstellung. Also why not? Ja. Festanstellung ist ja auch nicht per se blöd. Man muss sich halt nur wohlfühlen da. Ne? Man muss nur das Gefühl haben, da kann ich so arbeiten, dass ich das Beste aus meiner Zeit mache. Und dann, ich würde es für mich auch nicht ausschließen, irgendwann wieder in die Festanstellung zu gehen.
Ich finde auch, also man sollte jetzt nicht schwarz-weiß denken, entweder oder. Ich glaube, es hat viel auch mit der Lebensphase zu tun. Es hat mit den Themen vielleicht sogar auch zu tun. Kann ich die gut alleine bearbeiten? Brauche ich dazu ein Team?
Ja.
Also das kann man, glaube ich, für sich beantworten. Wenn wir aber nochmal auf die Entwicklung der Arbeitswelt kommen, was hat dich rückblickend überrascht?
Mich hat dieser New Work Backlash doch sehr überrascht, muss ich sagen. Ich weiß, warum das passiert ist. Ich kann das herleiten.
Also vom Hype zum was eigentlich?
Ja, was eigentlich? Das wissen wir alle noch nicht so genau, was da jetzt gerade passiert. Ich sehe.
Was ist denn das Gegenteil von Hype eigentlich?
Downside. Keine Ahnung. Was ist das? Soll ich das mal googeln?
Ja, das sind ja Leute regelrecht genervt, ne, von dem Begriff und natürlich auch von den Klischees und von vielleicht auch von dem, für das es stand. Aber ja, diese Veränderung, die hat man so nicht kommen sehen, ne? Also dieser Rückfall oder wie man es nennt.
Genau, ich nenne es immer Backlash, weil es für mich einfach wirklich so ein Hype gewesen ist, der insbesondere durch die Pandemie ausgelöst wurde, wo wir alle doch irgendwie mehr in die Selbstverantwortung gehen mussten, aus unseren Homeoffices heraus. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt ist der Knoten geplatzt. Ich selber habe schon lange vor der Pandemie New Workig gearbeitet, ja, um das mal so in so eine Klammer zu packen. Immer ortsungebunden.
Also im Homeoffice.
Also auf jeden Fall immer.
Für viele stand ja New Work gleich.
Ja, Homeoffice. Das habe ich auch, das auch. Aber auch natürlich so Themen wie zum Beispiel auch zeitungebundenes Arbeiten, asynchrones Arbeiten. Insbesondere in dieser Zeit, als ich im Valley war natürlich asynchrones Arbeiten gang und gäbe, weil wir 9 Stunden entfernt voneinander waren. Und da habe ich das daneben auch gelernt, ne? Dass man nicht immer nebeneinander am Schreibtisch sitzen muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Also da hat sich bei mir schon vor der Pandemie viel in meiner eigenen Entwicklung getan. Und dann kam Corona und plötzlich war es so, dass alle mehr oder weniger, die in der Wissensarbeit gesteckt haben, so gearbeitet haben, wie ich es schon Jahre vorher getan habe. Und dann hatte ich so das Gefühl, jetzt ist der Knoten geplatzt. Das ist eine Entwicklung, die lässt sich nicht mehr aufhalten. Und dann kam aber leider nach Corona die Zinswende, die Inflation, die Unternehmen hatten Kostendruck. Meine Meinung, auch ein großer Grund, warum die heute zum Beispiel so wieder viel ins Büro zurückrufen oder warum sie Entscheidungsprozesse wieder mehr top-down machen, ist auch, um Leute aus den Jobs zu drängen, auch ein Stück weit. Ne? Also sie müssen die Kostenseite im Blick haben. Sie haben auch overhired in der Pandemie viele Unternehmen und sie wollen die Leute jetzt mehr oder weniger auch so ein bisschen loswerden. Und das schafft man unter anderem auch, indem man einfach sagt, wir nehmen euch diese ganzen Errungenschaften wieder weg. Ne? Weil was ist dann passiert? Das, was ich ja auch gemacht habe im Endeffekt. Sind nicht die Strukturen, auf die ich Bock habe. Mache ich was anderes. Ciao. Ne? Und ich glaube, dass...
Aber bevor wir nochmal zu diesem Backlash kommen, vielleicht nochmal den Schritt davor für die Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag mit New Work beschäftigen, was ja auch wirklich nicht sein muss, aber es gab ja eine richtige Buzzwordisierung, falls es das Wort gibt, von New Work, vom Stiftehersteller über Büroausstattung bis hin zu digitalen Tools, bis hin zu alles Mögliche. Ich saß mal in einem Coworking Space in einem New Work Chair.
Ja.
Da stand dann so ein Zettel dran. Also das war wirklich interessant. Apothekenumschau hatte das auf der Titelseite und die Tagesschau hatte darüber berichtet. Also wie entsteht so ein Hype?
Also ich glaube, der Hype entstand natürlich auch, also wir haben einmal diesen einen Layer, technologisch hat sich viel verändert, gesellschaftlich hat sich ein bisschen was verändert in der Pandemie, weswegen New Work einfach die Lösung war für das Problem, was wir hatten. Gleichzeitig durch diesen Aufstieg sind natürlich auch Arbeitgebermarken draufgesprungen beispielsweise und haben natürlich auch ihr ganzes Recruiting darauf ausgelegt, ja, und haben gesagt, pass mal auf, wir machen dies und das und jenes und wir sind total new workig und so weiter und haben dadurch Leute auch angezogen, und damit sie sich überhaupt für das Unternehmen entschieden haben. Das habe ich eben schon mal gesagt, dann hat sich aber diese ganze Einstellungs- und Rekrutierungssache stark verändert, weswegen die Menschen oder die Unternehmen, nicht die Menschen, die Unternehmen, dann eben auch gesagt haben, wir kappen das alles wieder, wir brauchen keine neuen Leute. Und dann hast du eben gesehen, so dass dieses Buzzige, was du an allen Ecken gesehen hast, ne, dieses wir sind New Work, wir haben New Work Chairs, wir haben New Work Rooms, wir haben New Work Zeitarbeitsmodelle und so weiter, das ist dann alles in sich zusammengebrochen. Daran hast du gut erkannt, wer es eigentlich ernst meint und wer nicht. Wer das einfach nur als markenbildendes Instrument benutzt hat und wer sich gesagt hat, nee, wir wollen nachhaltig New Work arbeiten. Das hast du dann gesehen. So, und der Backlash, den wir jetzt spüren, der ist natürlich der Mix aus die es ernst meinen und weitermachen und die es nicht ernst meinen und zurückgehen. Und im Großen und Ganzen erlebst du natürlich vom Highest Point jetzt erstmal einen Rückgang, ne, weil es sind weniger Firmen, die das jetzt machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir heute sehen, wo auch viel gesagt, ich bin genervt von New Work. Ja, weißt du, warum die alle genervt sind von New Work? Weil sie sich mit ihren ganzen großen Botschaften und ihren Versprechungen und der breiten Brust, die sie da vor sich hergetragen haben, jetzt natürlich ins eigene Fleisch geschnitten haben. Ne? Und sich so ein bisschen drüber ärgern, dass dann doch irgendwie, obwohl gerade Kostendruck in den Unternehmen ist, die Mitarbeiter plötzlich sagen, ja, aber was ist mit meinen 2-3 Tagen Homeoffice die Woche? Die will ich trotzdem. Weil ich habe irgendwie, keine Ahnung, mir vielleicht ein Haus gekauft auf dem Land und das hätte ich nie gemacht, wenn ich 5 Tage im Office hätte sein müssen, beispielsweise. Da begeben sich gerade viele, auch gerade auf LinkedIn in den Newsfeeds mit großen Rants nach außen und sagen, was wollt ihr denn alle? New Work ist doch total nervig, ich will das alles gar nicht mehr hören, das stört mich. Ja.
New Work ist tot, hat ja das T3N-Magazin dann auch noch getitelt. Ja. Da gab es dann nochmal eine Diskussionsrunde, obwohl ich dachte, eigentlich hatten wir die schon vor einem Dreivierteljahr, aber war dann doch nochmal so, dass viele sich auch mit diesem Titelblatt abgelichtet haben.
Ja.
Also das beschäftigt Deutschland ja auch insbesondere. Ja, das haben wir ja also im europäischen Ausland gar nicht so, zumindest auch nicht unter diesem Label erlebt. Ne? Das ist auch irgendwas Deutsches, was wir uns da erhofft haben und irgendwie gibt es jetzt eben diese Ernüchterung.
Ich weiß gar nicht, ob das so deutsch ist. Kann ich jetzt nicht wirklich selbstsicher behaupten. Ich glaube aber auch, in Deutschland ist vielleicht die Debatte auch ein bisschen stärker, weil wir doch noch ein wesentlich tradierter, denkenderes Völkchen sind, als es beispielsweise die Franzosen sind. Ich habe Bekannte in Frankreich, die sowohl in Corporates auch als in Startups arbeiten und die, also um mal auf dieses Thema, dieses immer sehr eingängige Thema für New Work im Homeoffice mal einzugehen, die haben da andere Policies definitiv. Also da heißt es auch, kommt bitte ins Büro in der Woche, aber organisiert das im Team unter euch. Ne? Also entscheidet selber, ist es jetzt der Montag, ist es der Freitag, ist es vielleicht auch die Woche gar nicht, dafür in der nächsten Woche treffen wir uns 2 Tage, die gestalten das alle ein bisschen anders. Und in Deutschland habe ich eher das Gefühl, es ist eine Top-Down-Entscheidung. Es ist auch in vielen Unternehmen kein Gleichgewicht. Es ist eher so ein, wir sind 4 Tage im Office und den 5. Tag kannst du unter Umständen zu Hause arbeiten. Und sie sagen dir auch noch, welcher Tag. Ne? Also der Backlash ist überall so ein bisschen. Also keine Gesellschaft ist jetzt fully remote geworden. Aber der Umgang damit, finde ich, ist dann doch ein bisschen anders. Und ich kann jetzt aber nicht sagen, wie ist das in Spanien, wie ist das in den Niederlanden oder wie ist das in Griechenland. Ich habe jetzt nur mal so den Vergleich Frankreich und Deutschland. Und die Franzosen gehen da definitiv progressiver mit rum. Weswegen da, glaube ich, dann auch nicht so viel diskutiert wird darüber, wie es hier noch getan wird.
Ja, ja, das ist ja bemerkenswert, dass es eben so medial auch lange ein Riesenthema war, New Work dies, New Work das. Aber lass uns in die Gegenwart springen. Gerne. Wir haben die letzten 2-3 Jahre extrem viel über KI gesprochen und Unternehmen sind in dieser KI-Transformation ja nach wie vor mittendrin, mhm. was ja auch Stress bedeutet, mhm. also Weiterbildung, Adaption. Und was glaubst du, macht das jetzt mit den Menschen? Das finde ich ist mhm. eine interessante Frage. Also aus einer kleinen Arbeitsweltphase kommend, in der es so aussah, als ob Menschen mehr Verantwortung alle übernehmen können, mehr Entscheidungen treffen, flexibler arbeiten können. Jetzt in dieser doch anstrengenden Phase von wir müssen uns verändern, wir wissen gar nicht, wohin wir uns verändern, große Unsicherheit, große Unklarheit. Das scheint ja sowieso auch viele Menschen ja so zu beschäftigen, dass es sie auch krank macht mental. Das ist ja auch gerade ein Riesenthema. Was beobachtest du da so als Journalist und Denker, was macht das mit den Menschen?
Also ich glaube, die Furcht vor KI oder diese Überforderung, die viele spüren, die basiert auch viel darauf, dass halt Fachwissen so mehr oder weniger bröckelt. Ne? Früher hast du dein Fachwissen gehabt, du hast, was weiß ich, deine 10.000 Stunden in Job investiert, im Berufseinstieg und hast dann Expertenwissen aufgebaut, wovon du meistens eine Karriere lang hast ziehen können. Ne, bis irgendwann.
Das hattest nur du, dieses Wissen, ne?
Genau, nur du hattest das, ne? Und jetzt erleben wir natürlich das Fachwissen, sag mal, das, was vor 5 Jahren dein Fachwissen war und total viel wert war, ist heute Basiswissen, ja, und in einem Jahr ist es vielleicht sogar schon obsolet, ne? Und das hat sehr, sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir jetzt KI haben, dass KI Aufgaben übernimmt, Fachwissen dahin schmelzen lässt und so weiter. Und das, glaube ich, ist das, was Menschen erst einmal auch Angst macht. Da kommen dann noch andere Dinge mit hinzu, wie zum Beispiel die Angst vor Jobverlust. Wenn dein Fachwissen nichts mehr taugt, warum braucht man dann mich überhaupt noch? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht demnächst gekündigt werde, ist dann gefühlt hoch. Und deswegen, glaube ich, sind viele überfordert am Ende. Ich würde das persönlich nicht so pessimistisch sehen. Ich glaube, ja, Fachwissen bröckelt, das ist so. Und
Industrien bröckeln ja auch. Ne? Also wenn wir uns zum Beispiel die Autoindustrie anschauen, was da jetzt auch entlassen wurde zuletzt und es wird auch noch viel kommen. Yeah. Also da ist natürlich auch extrem viel Angst zu spüren, weil man einfach nicht weiß, wie soll das werden.
Ja, aber ich glaube, das liegt nicht an KI. Also da, genau, ne, das liegt einfach daran.
Das ist ein Angstthema.
Genau, dann. Also es liegt halt, also genau, es ist ein, also wir sehen das in Industrien, dass das passiert und verbinden das mit einer allgemeinen Kündigungswelle, die auch durch Technologie losgetreten ist. Ich glaube, das ist zu eindimensional. Ich glaube, die Kündigungswellen, die wir gerade am Markt sehen, basieren zum großen Teil darauf, dass die Unternehmen weniger Umsätze fahren. Und dass die Unternehmen ihre Kostenseite in den Griff kriegen müssen. Und das hat erstmal mit KI nichts zu tun, meines Erachtens. Es gibt ja auch immer so diese These, so dass jetzt Job-Einsteiger plötzlich nicht mehr in den Beruf kommen. Also Studienabgänger bekommen keine Einsteigerjobs mehr, weil KI das jetzt alles erledigt. Sehe ich nicht so. Also ist auch nur eine These, aber ich glaube, die These ist irgendwie für mich erklärt sie das Thema mehr. Ich glaube, die kommen nicht in den Job rein, weil die Unternehmen keine neuen Stellen ausschreiben. Sie haben Einstellungsstopps. Alte Leute, die im Unternehmen sind, lassen sich auch nicht so schnell kündigen. Das heißt, Einstellungsstopps und die Jobs, die da sind, die werden besetzt. Und die jungen Leute, die nachrücken, kommen nicht rein in den Markt. Das hat aber nichts mit KI zu tun. Das ist einfach Arbeitsmarkt. Das ist einfach Wirtschaft. Ne? Genau, aber lass uns noch mal so ein bisschen so auf die Entwicklung von KI zurückkommen. Ja. Ich glaube, diese Überforderung, die viele mit KI haben, basiert eben viel darauf, dass du halt siehst, deine Skills sind nicht mehr so viel wert, dein Fachwissen ist nicht mehr so viel wert und du musst dich verändern. Dieses Konzept des lebenslangen Lernens, das wird gerade richtig, richtig wichtig. Ja, und wir sehen auch in Deutschland da eigentlich so eine Diskrepanz. Ich glaube, die meisten kennen das Konzept des lebenslangen Lernens und die meisten verstehen auch, warum das Sinn ergibt. Aber zwischen Anspruch und Realität klafft dann doch irgendwie noch eine große Lücke. Denn ich bin mir nicht so sicher, ob viele wirklich sich gerade mit dem ganzen Kram beschäftigen. intensiv beschäftigen. Also wer ist schon wirklich mal in Cloud Code gegangen und hat mal eine Webseite gebaut? Muss nicht jeder können, ne? Also soll jetzt kein Aufruf sein, wenn ihr seid alle nichts wert, wenn ihr nicht schon mal eine Webseite irgendwie gebaut habt. Das meine ich nicht. Aber sich mit dieser Technologie auseinandersetzen und zu sehen, was kann sie, was kann sie nicht, das ist schon wichtig. Und sich eigene kleine KI-Projekte auch mal zu organisieren. Und wenn es nur irgendwie ein Bot ist, der in der Nacht vielleicht meine Termine und meine E-Mails irgendwie alignt, ja, das zum Beispiel könnte ja was sein. Das würde ich jedem empfehlen. Und ich glaube, jeder würde jetzt zustimmen und würde sagen, ja, ja, absolut, sehe ich auch so. Aber wer hat's gemacht am Endeffekt wirklich?
Da hat der Weg einen Punkt, ne? Aber ich mach's selber nicht.
Genau. So.
Ja, das ist ja interessant, ja, wie weckt man Appetit, dass Menschen sich damit beschäftigen, ja, weil das kurzfristig sicher nicht auszahlt. Es ist ja erst mittelfristig dann so, dass man merkt, ja, ah cool, dann kann ich ja da Zeit sparen, dann kann ich ja das machen.
Naja, und auch da muss man sich auch eingestehen, ne, das gehört auch zur Wahrheit dazu, das, was du heute baust und was du glaubst, was dir dann wieder einen Wissensvorsprung gebracht hat, kann natürlich auch morgen wieder obsolet sein.
Ja. Ne,
es kann auch sein, dass die ganzen 12 Stunden, die du da an deinem Samstag vor deinem Rechner saßt und rumgedoktort hast, dass die dann einfach schlussendlich vielleicht doch irgendwie für die Katz waren. Ne? Das ist dann halt aber auch eine Frage so des Framings, wie framet man das für sich selber? Ja, vielleicht ist das Fachwissen wieder mir dann entglitten, weil die technologischen Entwicklungen dann doch nochmal andere waren, aber diesen Softskill Anpassungsfähigkeit oder den Softskill Neugierde oder diesen Softskill Problemlösungskompetenz, hoch wichtige Softskills heutzutage, die habe ich aber damit gestärkt. Ne? Da habe ich halt draufgeschaufelt wieder in dem Moment. Und
ich glaube auch, das wird wichtig, sich in Themen reinzuarbeiten und auch zu verstehen.
Genau.
Also Wissen ist irgendwie da, das können wir abrufen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es verstanden haben.
Genau.
Sich auch bei meiner mittleren Tochter, die natürlich auch KI-Tools nutzt, um ihre Aufgaben in der Schule auch in den Hausaufgaben zu bewältigen.
Ja.
Ich sage aber trotzdem, also du kannst natürlich das jetzt rechnen lassen, aber das heißt nicht, dass du es dann verstanden hast. Und du musst es verstehen, damit du weiterkommst, weil das baut aufeinander irgendwie auf und du musst diese Zusammenhänge auch verstehen. Was hat Mathematik mit Physik zu tun und bla und bli und blub.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade die Gefahr, dass wir denken, es ist ja jetzt irgendwie alles da, so wie vor 10, 15 Jahren, ah cool, wir können alles ergoogeln. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass wir es durchdrungen haben.
Ich habe ein Interview gerade geführt für Business Insider mit Pascal Finet. Der ist Innovationsberater, Ex-Google und Mozilla-Mitarbeiter.
Ach, der war ja schon bei so vielen.
Genau, viele kennen den. Und der meinte zum Beispiel auch so, du lernst eigentlich nur dann, wenn du auch Widerstand spürst in dem Lernprozess.
Ja.
Ne? Wenn du jetzt beispielsweise den Umgang mit ChatGPT lernst, indem du zum Beispiel deine Matheaufgabe da drin rechnen lässt, dann ist das erstmal ohne Widerstand. Wenn du aber zum Beispiel merkst, dass die KI halluziniert und du dieses Ergebnis doch nochmal prüfen musst, dann stellst du auf einmal fest, okay, vielleicht habe ich aber auch einen falschen Prompt gesetzt. Vielleicht habe ich aber auch dies und das irgendwie in die KI nicht richtig reingegeben, ja. Und dann hast du einen Widerstand gespürt. Du musstest diesen Widerstand auflösen und dann passiert eigentlich erst wirkliches Lernen. Dann verstehst du den Umgang mit der KI umso besser. Sie einfach nur reinzugeben und dann zu vertrauen, dass das alles stimmt, das ist kein Lernen, seiner Meinung nach. Und in diesen Gedanken kann ich auch nachvollziehen. Ja.
Ja. Er war auch schon hier im Podcast Gast und hat ja auch schon in so vielen interessanten Projekten gearbeitet, dass das sehr wertvoll ist. Er ist auch auf LinkedIn ja sehr aktiv, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Du beschäftigst dich ja auch mit Karriere schon lange, und bist auch Vater, so wie ich. Was glaubst du, dann können wir unseren Kids vermitteln, was jetzt wichtig wird? Du hast schon Neugier angesprochen, aber was sind vielleicht noch so ein, zwei Dinge, die dir in den Sinn kommen?
Also meine kleine Tochter ist erst 3, deswegen haben wir jetzt so diese Karriere-Themen natürlich noch nicht, aber das wird sich ja spätestens in der Schule dann auch nochmal verändern. Ich sehe das bei Freunden gerade, die auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr progressiver in der Auswahl sind von Schulen, von wie lernt man lernen.
Ja.
Ne? diese Schule, so wie wir sie noch irgendwie hatten, wir setzen uns vorne hin und zeichnen dann die Tafel, der Lehrer gibt vor und so weiter. Ich glaube, das ist ein ausrangiertes Modell. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also auch dieses Fachwissen in die Köpfe reinprügeln, das funktioniert nicht mehr. Ich habe das ja eben schon ausgeführt, warum. Ich finde, es ist wichtiger, wirklich eben zu lernen, wie kann man sich immer wieder neu challengen, neue Sachen zu verstehen. Und das ist eigentlich eher so eine so ein Jahrhundertskill, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt mal mit meiner Tochter irgendwann darüber spreche, so was für eine Karriere willst du haben, wie willst du die anpacken, dann würde ich ihr auf jeden Fall vermitteln, ey, sei nicht so so konservativ unterwegs bei der Gestaltung deines Karrierepfades, sondern bau da Schleifen ein.
Probier dich aus.
Ne, ja. So lerne lieber das Lernen und lerne nicht irgendwie dir Fachwissen reinzuprügeln, um deinen Chef irgendwie kurzzeitig zu befriedigen, da dass er sagt, so toll, wie sie hier gerade den Newsletter aufgesetzt haben. Sondern wirklich einfach, ja, lerne einfach, dass du immer wieder Neugier für etwas entwickelst, immer wieder eine Lösung suchst auf unterschiedlichen Wegen, und dass es im Endeffekt auf diese drei Soft Skills hinausläuft, ne? Also Anpassungsfähigkeit, Neugierde, Problemlösungskompetenz. Das musst du ausbauen, und ich glaube, wenn du diese drei Soft Skills verinnerlicht hast, dann kann dir nicht viel passieren im Arbeitsleben. Würde ich auf jeden Fall eher dazu raten, das zu lernen als Excel.
Ich bin so froh, dass das Excel-Thema so ein bisschen durch ist, weil ich nie Bock hatte, mich da so ganz tief reinzuarbeiten.
Ich bin absoluter Excel-Nerd, ne, tatsächlich. Wirklich? Ja, ich liebe Excel. Also, ne, ich hab früh angefangen, mit Excel zu arbeiten. Ich habe die fiesesten Finanztabellen, Depotauszüge, irgendwelche Dinge, die ich in Excel einspeise. Aber das Ding ist, jetzt glaube ich auch ein bisschen Nostalgie bei mir. So, ich will diese ganzen Tabellen auch nicht raushauen, weil sie mir auch Spaß machen. Ich könnte natürlich mit KI oder mit irgendwelchen anderen Tools das alles wahrscheinlich heute viel besser aufsetzen.
Es gab früher auf Twitter auch dann Leute, die in Excel-Tabellen Simpsons-Figuren gestaltet haben und sowas.
Es gibt auch eine Excel-Weltmeisterschaft tatsächlich.
Ach wirklich?
Ja, ja,
hast du schon teilgenommen?
Nein, noch nicht. Aber ich habe mal vor längerer Zeit mal einen Newsartikel für T3N darüber geschrieben, dass es wirklich Menschen gibt, die so gut Excel beherrschen, dass sie einmal im Jahr gegeneinander antreten und gucken, wer macht zum Beispiel die besten Tabellenformeln und so weiter. Ist ganz interessant. Also it's still a thing, auf jeden Fall.
Aber es ist ja so ein bisschen Nerdtum eigentlich, ja, ne? Voll. Und also Leute, die sich so in Spezialthemen reinarbeiten, fand ich ja auch schon immer cool.
Ich finde das auch cool.
Also bei mir ist es ja auch so diese Hip-Hop-Sozialisierung, ja. Da waren es ja auch Nerds, die Writer, die Graffiti-Leute oder die Rapper oder wer auch immer. Also wer sich so in eine Disziplin tief reingräbt, das ist schon immer cool.
Finde ich auch. Also ne, das, ich finde auch, jetzt mal, um nochmal so auf KI zurückzukommen, und man sollte jetzt nicht so auf sein Fachwissen beharren, nichtsdestotrotz, sollten die Leute trotzdem auch irgendwie auch für ihre Leidenschaften weiter brennen. Ne? Und wenn es der eine jetzt ist, der sagt, ey, Excel, gib mir so viel, so, dann mache es doch trotzdem. Ne? Auch wenn es vielleicht jetzt nicht irgendwie der Future-Skill schlechthin ist. Aber wenn du Spaß dran hast, dann kannst du es auch irgendwie trotzdem noch machen. Also ich will jetzt niemandem sagen, dass man, keine Ahnung, alles alle drei Wochen über Bord werfen soll. Wenn es dir Spaß macht, mach's doch trotzdem. Ich mache meinen Excel auch weiter.
Schreibst du noch mal ein Buch irgendwann?
Das ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr umtreibt gerade, weil es natürlich gerade von der Sache her gut passt. Als Selbstständiger suchst du natürlich auch immer wieder nach neuen Einkommensquellen, und ein Buch schreiben ist auch etwas, was ich so ganz generell auch auf meiner Bucketlist habe.
Ich weiß auch schon, wie es heißen könnte.
Na, erzähl.
Der Weckruf.
Der Weckruf, ja. Der Weckruf. So kommst du in die Arbeitszeit von morgen. Without.
Oder Back to the Roots.
Back to the Roots, ja. Ja, das wäre auch so gut, ne, wenn wir sagen, wir wollen wieder Man New Work. Nee, ich glaube, der Titel verkauft sich nicht. Dafür bin ich zu unbekannt. Aber klug. Ich überlege schon, auch ein Buch zu schreiben. Was mich momentan so ein bisschen davon abhält, ist, dass ich im Grunde aktuell nicht so viel Arbeitszeit wirklich zur Verfügung habe. Ich habe übernehmen zu großen Teilen die Care-Arbeit und bringen die Kleine morgens zur Kita, hole sie nachmittags ab, verbringe dann auch einen Großteil des Nachmittags mit ihr. Also meine Frau macht das natürlich auch, aber sie hat nicht die Freiheiten, die ich halt gerade habe als Selbstständiger. Mhm. Deswegen ist das schon mehr auf meiner Seite. Und ich stelle mal so fest, dass ich so am Tag wirklich so 4, 5, 6 Stunden zur Verfügung habe, um wirklich produktiv arbeiten zu können. Nach vorne und nach hinten gibt's keine Chance. Wir gehen abends 21:30 ins Bett und ich bin Knülle. Ne? Ja. Und in der Zeit muss ich natürlich jetzt auch irgendwie gucken, dass ich meinen Lebensunterhalt reinhole und schreibe natürlich viele Artikel, mache meine Beratung und dann ist der Tag doch sehr kurz. Das hält mich gerade so ein bisschen davon ab, ein Buchprojekt zu starten, ehrlich gesagt.
Aber könntest du nicht eins mit Agenten zusammenschreiben? Glaubst du, das wäre ein Problem, wenn man damit auch offen umgeht?
Nö, das glaube ich ist kein Problem. Also wenn jetzt sich hier, wenn das jetzt einer hört und sagt, pass auf, ich habe eine coole Buchidee, lass uns das doch irgendwie als Co-Autoren zusammen machen, gerne melden. Ich spinne da wirklich sehr viel drauf rum. Aber eben ich alleine schaffe es momentan einfach nicht abzubilden. Mhm. Ich glaube auch, man sollte so ein Buch heutzutage auch relativ schnell dann auch schreiben. Ich glaube, die Zeiten, wo man so 1, 2 Jahre an so ein Buch rumtippt, die sind auch durch, insbesondere durch KI. Ne, das ist eigentlich, wenn du müsstest es jetzt schreiben und spätestens in einem halben Jahr muss das eigentlich in Druck, damit das Wissen damit das Wissen da drinne wirklich auch noch anwendbar ist. Ne? Und das schaffe ich allein nicht, wenn wir da irgendwie eine kleine Gruppe irgendwie zusammenstellen an Autoren, die da jetzt was basteln wollen. Ja, just call me, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Genau. Ja.
Und sag mal, wenn du dann 4, 5 Stunden am Tag hast, wie designst du deinen Workspace, sodass du möglichst produktiv bist? Schottest du dich ab? Hast du einen Clean Desk? Hast du Kunst im Raum? Pflanzen, Tageslicht? Oder liegst du einfach auf dem Bett? Wie ist es bei dir?
Ich bin auf jeden Fall nicht so jemand, der so ein Office Space hat, der ihn irgendwie inspiriert oder sowas. Ich schaffe Inspiration durch Abwechslung tatsächlich. Mhm. Es ist oft so, dass ich den Tag zum Beispiel erstmal, und das zähle ich aber auch schon zu meinem Arbeitstag, ne, mit Bewegung starte. Dass ich tatsächlich erstmal mir die Jogging-Schuhe anziehe, mir die Kopfhörer reinmache und mich entweder so, keine Ahnung, von meinem Lieblingspodcast morgens erstmal berieseln lasse und mich.
Welcher ist das?
Also ich höre viel Doppelgänger auf jeden Fall. Mhm. Ich höre viel Handelsblatt Daily, weil, also das ist jetzt kein reiner Arbeitspodcast in dem Sinne, ne? Aber es ist viel Tech. Also über diese
steckt viel drin.
Ja, du lernst halt viel darüber, was passiert gerade bei Anthropic, was passiert gerade bei OpenAI, wie wirkt sich das zum Beispiel jetzt gerade auf den Markt aus? Und ich habe es ja vorhin schon dargelegt, der Markt bestimmt auch den Arbeitsmarkt gerade sehr enorm. Und das ist für mich so mein tägliches Update, mein tägliches Tech-Update sozusagen. Das mache ich aber immer, verbinde ich immer morgens mit Bewegung. Wenn ich dann das abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, ich bin körperlich so ein bisschen in Fahrt gekommen, ne? Und der Kopf ist frei und ich habe Impulse gesammelt. Und dann setze ich mich eigentlich ganz gerne entweder einfach wirklich auf meine Couch, Schneidersitz und schreibe auf meinem Laptop rum oder ich setze mich auf den Balkon oder ich setze mich an den Schreibtisch, je nachdem, wie ich es halt brauche.
Aber immer zu Hause.
Immer zu Hause. Ich finde, Schreiben ist etwas, wo ich absolute Ruhe brauche. Coworking Spaces funktionieren für mich da gar nicht. Auch im Park setzen funktioniert für mich gar nicht. Das sind für mich alles Ablenkungen.
Lab Coffee,
genau. Ja gut, da habe ich auf jeden Fall günstigen Kaffee dann den ganzen Tag über, aber den habe ich zu Hause auch. Nee, also ich brauche fürs Schreiben, für den Prozess des Schreibens brauche ich definitiv Ruhe. Für Informationen konsumieren oder auch so Gedanken kreisen lassen bin ich gerne weg. Also da gehe ich gerne einfach joggen oder gehe ins Fitnessstudio oder auch einfach nur einen Spaziergang. Ich bin aber auch so ein kleiner Longevity-Nerd. Also nicht so ein Longevity-Nerd in Sachen von, ich habe hier irgendwie 20.000 Supplements, die ich mir jeden Tag reinhaue, sondern wirklich eher so jemand, der die Balance halten will zwischen Bewegung, Pausen und dann eben auch halt Arbeit. Und ich glaube, das hält dich gesund, das macht dich alt und so. Und da achte ich halt auch stark drauf. Funktioniert für mich auch am besten so im Alltag. Aber ich bin jetzt auch 40 geworden, letztes Wochenende so. Ohne Bewegung geht's gar nicht und ohne Pausen. Ich bin kein 20 mehr.
Schlaf wird dann mit einmal wichtig in den 40ern.
Schlaf ist ganz wichtig. Letzte Nacht war schon wieder hart. Aber
der Mittagsschlaf oder so Powernaps kultivieren, so 5 bis 10 Minuten, wenn man das so ein, zweimal am Tag einbaut.
Bin ich ein Riesenfan von, mache ich, wenn es geht, immer. Aber auch da, ich habe diese 4-5 Stunden am Tag zur Verfügung, der Powernap darf dann auch wirklich nicht länger als 20 Minuten gehen.
Ich habe ja gelernt, es gibt den Nappuccino, du trinkst also einen Espresso, dann legst du dich hin und nach 20 Minuten kickt der erst rein.
Stimmt.
Und dann bist du...
Ja, stimmt.
Wenn man das schafft, ich kann es noch nicht, aber
das hat einen Namen. Das hat einen Namen, das ist interessant, weil ich mache das tatsächlich oft so, dass ich mir einen Kaffee.
Ja, du machst das schon so.
Ja, aber jetzt ohne bewusst. Also mir war das jetzt gar nicht klar, dass das tatsächlich eine Taktik ist, aber
soll auch so ein Ding sein.
Ja, ich trinke halt immer so ein Americano und dann lege ich mich auf die Couch und mache die Augen zu. Und dann wache ich so nach 15, 20 Minuten auf und bin so voll da. So richtig doll. Ja. Genau.
Oder baden, du wolltest ja irgendwann sogar mal Bademeister werden. Du kannst natürlich auch jederzeit noch Eisbademeister werden, das weißt du.
Ja, ich weiß. Gabriel, du holst ja hier die ganz alten Schoten raus. Ja, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon
Back
wir
reden.
Back
to the roots.
Genau, es gibt tatsächlich so den insgeheimen Wunsch, dass ich so mit 50 aus dem Arbeitsleben aussteige und dann Bademeister werde. Das stelle ich mir total toll vor. Ich habe da viele Jahre darauf hingearbeitet, dass ich so ein bisschen... finanziell unabhängig bin, um mir dann mit 50 genau so einen Job dann reinzuholen. Ich hoffe, es klappt noch. Mal gucken, was KI macht.
Na,
ob Bademeister noch gebraucht werden in 10 Jahren.
Oder ob die Roboter schon in roten Badehosen reinspringen.
Genau.
Die Humanoiden.
Genau, kann alles sein. Es ist die Zeit der Robotik gerade. KI ist im vollen Gange.
Das nächste Ding.
Ja, das ist das nächste Ding. Robotik und Quantencomputing, das sind die nächsten großen Dinger. Ich glaube, da werden wir in den nächsten 10 Jahren auch einiges sehen. Was übrigens auch den Arbeitsmarkt definitiv auch beeinflussen wird. Also gerade ja auch so, ich meine, das sind jetzt so Themen, über die reden wir eher seltener als Wissensarbeiter, aber Pflege, Handwerk, das sind natürlich auch alles Branchen, die definitiv auch disrupted werden in den nächsten Jahren. Und da spielt Robotik eine große Rolle.
Hm. Ja. Insofern folgt dem lieben Andreas, der wird dann nämlich darüber schreiben.
Auf jeden Fall, auf jeden
was
Fall.
Was sich da alles verändert und ich bin auch gespannt und wir sehen ja jetzt auch teilweise schon in anderen Ländern, wie Roboter Teil des Alltags sind.
Ja.
Also wenn wir nach Japan zum Beispiel schauen, da waren ja auch Haushaltsroboter schon vor einigen Jahren ein Ding.
Ja.
Bin ich auch gespannt, wohin die Reise geht. Schön, dass du wieder da warst, Andreas.
Ja, sehr gerne.
Komm mal gerne wieder und nicht erst in 4 Jahren, sondern auch schon eher. Viel Freude weiterhin mit der Family, viel Spaß und Erfolg vor allen Dingen auch mit der Selbstständigkeit.
Danke.
Und wir hauen alles in die guten alten Shownotes.
Ja, sehr cool. Ja, danke für die Einladung. Ich habe die beste Zeit meines Lebens gerade, deswegen hat es mir auch sehr Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden.
Sehr cool. Na, in diesem Sinne, bis bald, ne? Mach's
bis
gut.
Bis bald.
Ciao. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Andreas Weck. Alle Links in den Shownotes, also das LinkedIn-Profil von Andreas, vernetzt euch da gerne mal und alles Weitere. Außerdem findet ihr dort auch die Möglichkeit, mehr über den Podcast zu erfahren, wenn ihr an Bord kommen wollt als Werbepartner. Dann gibt es natürlich ein Pitch-Deck zum Podcast, in dem alles drinsteht, wer hört hier zu, wie viele hören hier zu, wo geht die Reise hin. All das in dem Pitch-Deck, das schicke ich euch gerne zu. Wenn ihr mal als Gast hier an Bord kommen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Wenn ihr eure Story besser erzählen wollt, wenn ihr euch neu ausrichten wollt, eure Positionierung mal überarbeiten wollt, dann bin ich derjenige, der euch dabei gerne unterstützt. Als Storytelling-Sparringspartner mache ich das seit 1,5 Jahren und packe meine Erfahrung von gut 20 Jahren Marketing, Branding und Storytelling damit rein in ein Storytelling-Sparringsprogramm. Das heißt, wir schauen, wie seid ihr eigentlich aufgestellt, wo wollt ihr hin, wie bekommen wir eure Story so erzählt, dass die Leute euch nicht nur erkennen für das, was ihr tut und für das, was ihr ja bewegen wollt, sondern eben auch wirklich mit euch arbeiten wollen, ja, wirklich sich identifizieren können. Und dazu brauchen wir aber auch eine wertebasierte Kommunikation und die können wir gerne gemeinsam aufbauen. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen, erholsamen Sommer, wann auch immer ihr unterwegs seid, wenn ihr irgendwo hinfahrt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.